Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Programmierbar. Heute mal wieder in internem Kreis, aber den haben wir erweitert. Sebi sitzt neben mir und freut sich schon riesig auf die Folge.
Hallo Dennis.
Und wir haben Anselm an Bord.
Hallo.
Hallo Anselm. Der gehört zu unserem Team, hat sich aber jetzt das erste Malig in diese Podcast-Folge getraut. Wir reden nämlich heute über Play Store Publishing. Es hat tatsächlich auch eine Sache, die über unsere Hörer als Anfrage ein bisschen reinkam, ob wir nicht mehr darüber reden können. Was muss man eigentlich irgendwie alles machen, um so eine App tatsächlich in den Store zu bekommen? Und wir wollten das mal aufteilen auf die zwei großen Plattformen, die es gibt. Einmal den Play Store für Android und einmal den App Store für Apple. Und in der heutigen Folge geht es eben um die Android-Welt. Und Anselm, auch wenn wir jetzt den Switch gemacht haben, dass man alles mit Web macht, haben wir ja trotzdem noch unsere Android- und iOS-Stränge, die jetzt da rauskommen. Und wo mit Sicherheit du auch noch dann eher für den Android- und Play Store-Part zuständig bist als für den iOS-Part.
Genau, seit ganz kurzem wieder ja eigentlich. Wir hatten ja WordBlitz ganz lange als Instant Game gemacht und jetzt auch in Android released und in iOS. Ja, das heißt, da seit einer Weile wieder tatsächlich Kontakt mit dem Play Store gehabt.
Sehr gut. Das heißt, du weißt auch alles, was sich verändert hat in den letzten Jahren, wenn du jetzt einen frischen Blick drauf hattest. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe noch nie was zu Android hochgeladen, aber schon eine App gebaut. Ich glaube, das setzen wir jetzt erstmal voraus. Ich habe eine App gebaut, entweder eine native Android-App oder eben irgendwas gebridged und keine Ahnung was, habe das in Android Studio. Pack da jetzt, also da muss Hu wahrscheinlich gleich schon beantworten, ob wir jetzt schon aufpassen müssen, wenn wir jetzt irgendwie so ein APK bilden, ob das wir schon vorbereiten müssen. Aber erstmal wollte ich eigentlich darauf hinaus, was brauchen wir denn für eine Art von Konto? Oder müssen wir uns da irgendwo registrieren? Oder wer passt da auf uns auf? Was sind die Grundvoraussetzungen, um eine App im Play Store zu veröffentlichen?
Ja, wir brauchen einen Development Account im Play Store. Der kostet eine gewisse Gebühr, ich glaube $25 aktuell. Ich weiß auch nicht genau, warum diese Gebühr da ist. Vermutlich so ein bisschen, dass nicht zu viele da irgendwie einen Account machen und irgendetwas hochladen. Dass da so eine gewisse Schwelle da ist. Ja, und wenn wir wirklich ganz vorne anfangen wollen, kann man vielleicht anfangen, dass es ein Debug und ein Release-Bild oft gibt. Also man entwickelt mit einem Debug-Bild. Und wenn man tatsächlich dann eine Version baut, die man in den Store hochladen will, macht man da ein Release-Bild in der Regel. Man kann das alles über Android Studio machen. Das heißt, das ganze Projekt ist ja in Android Studio und am Ende würde man dann so ein Release-Bild machen, der dann auch noch signiert werden muss. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen. Mhm. Und am Ende hat man eine Datei, eine APK-Datei, wo alles drin ist. Also die App selbst, sämtliche Bilder, sämtliche Strings, sämtliche Inhalte werden in diese eine Datei gepackt. Und die lädt man dann zum Beispiel über den Browser, über eine Oberfläche im Play Store hoch.
Bietet Android Studio auch irgendwelche Möglichkeiten, das hochzuladen? Oder wenn man Alternativen sucht, dann gibt es die nicht in Android Studio, sondern sonst irgendwo, um diesen Prozess abzubilden?
Android Studio hochladen geht, glaube ich, nicht, weiß ich nicht genau. Aber natürlich kann man das automatisieren über eine API, wenn man das über einen Bildserver oder so machen lassen will. Mhm. Ja, und ganz grob gesprochen hat man dann im Play Store eine Oberfläche, wo man zu dieser APK noch gewisse Metadaten pflegt. Also zum Beispiel der eigentliche Auftritt dann im Play Store, da sind ja Screenshots und Beschreibungstexte, die kann man da alle einstellen und andere Metadaten wie sowas. In welchem Land soll die App verfügbar sein, was soll sie kosten? Wenn wir dann mal ans Ende springen, drücke ich irgendwann den Knopf veröffentlichen, wenn ich alle Daten eingepflegt habe, die Pflicht sind. Und dann wird es eine Weile dauern, Stunden, so ungefähr die Größenordnung, und dann ist die App tatsächlich live im Play Store und die Leute können es runterladen auf ihrem Device.
Gibt es irgendeine Verknüpfung zwischen dem, was ich in der Oberfläche einstelle und meine APK? Also ist irgendwas irgendwie definiert, dass ich nur diese APK für diese eine App baue oder kann ich praktisch zu jeder App jegliche APK hochladen?
Das greift ein bisschen ineinander. Also ich pflege, wenn ich die App programmiere, so eine Manifestdatei mit, wo auch schon gewisse Metadaten zu der App an sich hinterlegt sind, sowas wie der Name oder welche Android-Version mindestens gebraucht wird für diese App und eben auch eine eindeutige ID. Und eine APK mit einer ID kann ich auch nur in die App hochladen, sozusagen, die zu dieser ID passt. Also ich kann nicht aus Versehen eine ganz andere App jetzt unter demselben Namen veröffentlichen oder unter derselben ID zumindest.
Das heißt, der allererste Schritt ist, ich lege auf der Google Play-Konsole eine App an mit einem Namen und kriege da eine ID und die muss ich dann aber in meinem Android Studio-Projekt irgendwo reinfrickeln.
Die ID kriegst du nicht, die vergibst du selber und musst dann dafür sorgen, dass die du angelegt hast und die in der APK in dem Manifest hinterlegt ist, die gleiche ist.
Okay.
Das ist sowas wie com.lotum.wordblitz.
Die aber unique sein muss.
Die muss unique sein, ja. Die ist aber für den User mehr oder weniger, bis auf dass sie in der URL steht oder so, auch unsichtbar. Der sieht den App-Title und der muss nicht unique sein.
Wie wichtig ist das mit diesem Debug-Bild und dem Release-Bild? Und warum würde ich ein Debug-Bild in den Play Store laden?
Das würdest du eigentlich nie machen.
Gut.
Also die Version, die du veröffentlichst, sollte immer ein Release-Bild sein. Tatsächlich ist es standardmäßig auch so eingestellt, dass die Debug-Version anders signiert wird als die Release-Version. Das heißt, er würde dann auch meckern, wenn du versuchst, eine Debug-Version in den Play Store hochzuladen. Das würde er nicht zulassen.
Sollen wir da gerade kurz abbiegen mit dem Signieren? Ich glaube, das ist was, wo man auch häufig irgendwie drüber stolpert oder was vielleicht verwirrend ist beim ersten Schritt. So wie ist da der Vorgang, das Prozedere, um eine App signieren zu können?
Also vielleicht sagen wir mal, wie es früher war und wie es auch immer noch geht. Es gibt inzwischen einen Weg, der ein bisschen anders ist. Zwar früher war es so, man hat sich lokal ein Zertifikat erzeugt und damit die App signiert. Das heißt, man hat quasi als Lotum gesagt, das ist meine App, ich signiere die. Und hat sie danach dann in den Store hochgeladen. Das heißt, man war selbst dafür verantwortlich, dieses Zertifikat zu erzeugen und auch entsprechend zu schützen. Also es ist ja dann quasi unsere Identität. Man sollte es nicht irgendwo hochladen aus Versehen oder so etwas. Und ja, was Google damit macht, er verifiziert, dass die App wirklich von uns ist. Und man kann auch sowas machen wie bestimmte Features. Also zum Beispiel kann ich zwei Apps miteinander kommunizieren lassen, die mit derselben Signatur signiert sind. Und dann dürfen aber nur Apps miteinander kommunizieren, die gleich signiert sind. Dafür ist es zum Beispiel wichtig. Oder eben auch dafür, dass...
Mit kommunizieren, ganz kurz, meinst du auf dem Gerät selbst?
Auf dem Gerät.
Praktisch, dass sie auf einen Shared Storage oder sowas zugreifen oder irgendwie...
Genau, so ungefähr, ja.
Okay. Mhm.
Und es verhindert natürlich, dass jemand, der theoretisch unseren Account, Zugriff auf unseren Account hat, aber das Zertifikat nicht hat, der könnte auch keine App einreichen. Genau, und Google hat das dann irgendwann umgestellt. Und zwar so, dass man zumindest Optionales so einrichten kann, dass sie das Zertifikat haben, mit dem die App signiert wird und man selbst nur ein Upload-Zertifikat für sich generiert. Das heißt, man signiert das APK, was man hochlädt und Google signiert es nochmal neu mit dem eigentlichen Zertifikat. Das hat gewisse Vorteile, nämlich kann damit Google die App nochmal umpacken oder Android. Also das heißt, er kann zum Beispiel das eine APK, was ich hochgeladen habe, zerteilen, sodass ein Gerät nur die Teile bekommt, die relevant sind. Zum Beispiel nur Bilder in der Auflösung, die zu dem Gerät passen. Dafür muss Google ja die App neu packen und auch neu signieren entsprechend. Und das geht nur, wenn Sie die Signatur, also wenn Sie das Zertifikat haben. Und es hat auch den Vorteil, dass dieses Upload-Zertifikat, was ich dann benutze, nicht mehr immer das gleiche bleiben muss. Also ich kann es theoretisch revoken, wenn es zum Beispiel irgendwie gestohlen wurde oder geleakt wurde. Das heißt, man kann mit einem etwas besseren Gewissen das zum Beispiel auf einem Bildserver hinterlegen. Und das würde man wahrscheinlich nicht mit dem tatsächlichen App-Signatur-Zertifikat machen.
Aber mein GitHub-Repository würde ich es weiterhin nicht mit einchecken.
Wahrscheinlich nicht, nee. Ich würde es wahrscheinlich eher als Secret dann auf meinem Build-Server hinterlegen.
Wo kann ich mir das generieren, dieses Upload-Zertifikat?
Das kann man tatsächlich über Android Studio einfach generieren. Und es ist so, wenn man eine neue App anlegt, dann würde er einfach die erste APK, die ich überhaupt hochlade, die setzt dann sozusagen das Upload-Zertifikat fest. Also ich generiere es lokal, signiere damit meine APK, lade sie hoch und damit ist dann das Upload-Zertifikat festgesetzt.
Das kann ich mir auch wieder runterladen.
Nee, das kann ich nicht runterladen. Das lade ich
wenn
auch gar nicht hoch.
Geht?
Also dann kann ich es, kann ich ein neues erzeugen lassen. Über die Oberfläche kann ich sagen, ich möchte das revoken, erzeug mir lokal ein neues und dann würde ab da dann das gelten. Wichtig ist aber, dass das App-Signatur-Zertifikat, also mit dem die App wirklich signiert wird, die dann an die End-User geht, das muss immer gleich bleiben.
Gut, und das liegt ja dann bei Google.
Genau.
Mir fehlt da gerade noch so der Clou, wo ist die Sicherheit dieses Upload-Zertifikats?
Ich denke mal, es ist einfach so eine Art zweiter Faktor, dass du eben etwas hochlädst, dafür musst du eingeloggt sein, das ist der eine Faktor, und es muss aber signiert sein mit dem Zertifikat, was im Account hinterlegt ist. Ich denke mal, dass das alles ist. Und dann wird es ja nochmal neu signiert von Google und das wiederum können dann auch die Endgeräte benutzen, um, wenn ich ein App-Update mir ziehe, dass das dann sichergestellt ist, dass vom selben Hersteller released wurde.
Ja, okay, dann ist es auch einigermaßen ähnlich, wie es bei Apple ist, weil da kannst du ja auch die Zertifikate revoken, dann funktionieren sie nicht mehr zum neuen Hochladen, kannst neue erstellen, das ist alles nur, wenn du eingeloggt bist.
Mhm.
Okay, also jetzt haben wir das Ding signiert und hochgeladen.
Genau, das heißt, meine App ist jetzt im Play Store, ja. Ich habe diverse Metadaten eingepflegt und...
Bumm, ist sie für 100% der Leute verfügbar.
Tatsächlich ja. Beim allerersten, also wenn ich die APK initial veröffentliche, ist sie direkt für alle verfügbar. Zumindest in den Ländern, in denen ich sie freigegeben habe.
Habe ich irgendwelche anderen Targeting-Sachen? Nein, nur Länderebene kann ich einstellen, wo sie verfügbar ist.
Also du kannst, wie gesagt, übers Manifest noch festlegen, wie neu, also welche Android-Version mindestens auf dem Gerät verfügbar sein muss. Und du kannst über den Play Store auch noch sehr feingranular pro Gerät sagen, auf dem Gerät funktioniere ich, auf dem Gerät funktioniere ich nicht. Ja, genau. Und übers Manifest auch noch gröber sagen, zum Beispiel, das Gerät muss gewisse Features haben, zum Beispiel eine Kamera, oder es muss gewisse Displaygrößen haben.
Du hast jetzt gesagt, beim ersten Mal ist sie dann direkt für 100% der Leute verfügbar. Was passiert denn beim zweiten Mal?
Beim zweiten Mal kann ich ein bisschen vorsichtiger sein. Und ja, da gibt es jetzt eigentlich zwei Features, nämlich einmal so Release-Tracks, da gehen wir vielleicht gleich mal separat drauf ein. Aber erstmal sind vielleicht Staged Rollouts das Spannende. Ich kann sagen, ich veröffentliche die App erstmal nur für einen gewissen Prozentsatz meiner Userbasis. Einfach um zu sehen, funktioniert das alles vernünftig? Gibt es Crashes? Gibt es vielleicht schlechte Bewertungen? Oder ich habe ein Backend hinten dran, was nicht so gut skalieren würde, wenn ich direkt 100% veröffentliche. Das heißt, ich kann in beliebigen Abstufungen sagen, okay, dieses Update geht erstmal 10% meiner Userbasis. Und beobachte erstmal eine Weile den Release, gucke, tauchen Crashes auf, tauchen Bewertungen auf, kann das dann nach und nach hochschrauben auf 100% eben.
Also wenn ich jetzt die App erst dann zum ersten hochgeladen habe, dann kann ich in dieser Google Play Konsole mir die Crashes auch anschauen. Das ist da schon eingebaut.
Das ist da schon eingebaut, ja. In der Praxis würde man wahrscheinlich trotzdem noch ein Tool einbauen, zum Beispiel Firebase, Crashlytics, um das ein bisschen genauer zu sehen. Aber ich sehe die Crashes auch im Play Store schon. Und tatsächlich auch relativ schön mit Zeitverläufen und Kurven und was für Geräte betroffen sind und so weiter.
So, und dann hatten wir gesagt, jetzt mache ich eine zweite App und die kann ich ja wahrscheinlich nicht einfach drüber laden.
Ein Update meinst du oder eine zweite andere App?
Nee, ein Update.
Ein Update?
Das war jetzt so, wir machen ein Update, wir haben ein cooles Feature, wollen mal gucken, wie das funktioniert, deswegen wollen wir es noch nicht gleich an 100% ausrollen.
Genau, dann würde ich bei mir lokal die neue Version bauen. Dabei die Version hochsetzen, die APK wieder signieren, wieder hochladen und dann im Play Store in der Oberfläche oder eben auch wieder über eine API sagen, okay, dieses Update geht jetzt an 10% der User und die bekommen dann ganz regulär über den Play Store das Update ausgespielt und haben ab dann da die zweite Version. Und die 90 anderen Prozent haben noch die erste Version. Und wenn eben noch irgendwelche Crashes waren oder so, kann ich auch dann eine dritte Version für dieselben 10% wieder aussteuern, die kaputte Version 2 hatten. Und bei iOS geht das ja auch inzwischen oder eine ganze Weile schon, ne?
Ja, aber im Gegensatz, also es ist, glaube ich, sehr limitiert. Du kannst sagen, es ist Stage, aber dann ist vorgegeben, in welchen Zeiträumen wie viel Prozent der User das bekommen. Und es gibt so einen festen Zeitraum, in dem das passiert. Und bei Google kannst du ja, wenn du Lust drauf hast, irgendwie einen Monat lang nur an 10% das aussteuern. Und diese Prozentzahl jederzeit ändern. Gibt es da irgendeinen Minimumwert oder ist das völlig egal? Kann man da 1% sagen?
Kannst auch 1% sagen.
Was sind so normalerweise die Grenzen? Wie sieht bei uns ein normales Rollout aus?
Also das kommt ein bisschen drauf an. Jetzt bei WordBlitz, wo wir noch nicht viele User haben.
Immer 100%.
Raus damit. Aber bei 4PIX, gerade bei größeren Releases, teilweise sehr vorsichtig. Also gerade wenn wir zum Beispiel viele Werbeanbieter geupdatet haben, dann teilweise wirklich einmal erst 1% in einem Land über einen Tag oder sogar länger und dann allmählich hochgetastet. Weil man tatsächlich vereinzelt dann Bugs hat, die eben bei bestimmten Geräten nur triggern oder sowas, die man im Testing nicht merkt und die aber dann doch in Summe ärgerlich sind, gerade wenn dann schlechte Bewertungen entstehen oder so. Ja, das heißt, ja, kommt auf die Update-Größe an und auf wie vorsichtig man sein will, gibt es, glaube ich, kein so Patentrezept.
Also ich habe jetzt so eine App hochgeladen und dann sehe ich dann Statistiken, wie viele Downloads ich habe.
Genau, du siehst im Play Store schon sogar relativ viele Statistiken, also zum Beispiel wie viele Leute das Update schon installiert haben, wie viele noch auf der alten Version sind, wie viele User abspringen, wie viele User aktiv sind, in welcher Version, ja eben wie oft es crasht, in welcher Version, also man hat so eine Crash-Rate und ANR-Rate auch, ein ANR ist ein Application Not Responding, also kein Crash, sondern die App freest einfach, sie stürzt nicht ab, aber sie hängt. Also man hat diverse Statistiken, sowohl was Wachstum angeht, als auch was die Qualität angeht.
Was würdest du sagen, ist eine gesunde Crash-Rate?
Tatsächlich gibt es einen Bereich im Play Store, der nennt sich Vitals. Und dort sieht man auch, wenn man zum Beispiel von den Crash-Rates her schlechter ist als der Durchschnitt aller Apps zum Beispiel oder schlechter ist als ein gewisser Grenzwert, den Google festlegt, wo man tatsächlich auch Einbußen hat, wenn man da drunter liegt. Zum Beispiel würde man in den Suchergebnissen schlechter gerankt. Größenordnung würde man, glaube ich, schon versuchen, um die 99% zu sein. Du weißt es wahrscheinlich besser, wo ihr bei 4Pix aktuell seid.
Ja, da sind wir meistens ein bisschen über 99%.
Mhm.
Und auch bei den ANR-Raten ist dann, glaube ich, ist ähnlich gewesen. Da hatten wir längere Zeit bei 4Pix immer ein bisschen Probleme und waren da über einem Schwellenwert, wo dann auch Google gesagt hat, wir werden dadurch dann schlechter gerankt.
Du hattest vorhin von Crash Rate gesprochen. Wenn wir jetzt sagen über 99%, heißt das ja nicht, dass 99% abstürzen.
Nicht? Nein, sorry, das ist richtig. Also wir reden von 99% crash-free.
Gut,
ja. Genau.
Puh.
Und da gibt es, glaube ich, auch nochmal die Unterscheidung zwischen Session und User. Das heißt, Crash-Free-User sind wirklich die User, die in ihrer ganzen Produktlaufzeit nie einen Crash hatten. Und Crash-Free-Sessions sind einfach, wenn ich die App einmal gespielt habe zum Beispiel und das ohne Crash war.
Wir hatten auch schon mal öfter, wenn wir irgendwo einen Crash hatten in einem bestimmten Bereich und die Leute da wirklich rein wollten, dann haben halt einzelne Users irgendwie 30 Mal hintereinander probiert und 30 Mal die App zum Crashen gebracht, was dann die Crash-Zahlen extrem in die Höhe schnellen lässt, aber die tatsächlich betroffenen User waren dann am Ende nicht so viele.
Ja, da ist vielleicht noch eine Sache interessant, was man vielleicht irgendwo kennt, wo man irgendwelche Debug-Symbols mit hochladen muss. Das gibt es bei Android auch, obwohl wir in Java programmieren, wenn wir nativ programmieren oder eben in Kotlin jetzt. Wenn man die App minifiziert über ProGuard, das heißt, wenn man den entstehenden Code nochmal packt und dabei zum Beispiel Namen sich verändern, verkürzen, dann kann auch der Play Store bei den Stack Traces, bei den Fehlern das zurückübersetzen, sodass ich tatsächlich die Codezeilen sehe, in der der Crash passiert ist. Wir waren ja eben bei dem Qualitätsthema so ein bisschen. Da würde ich noch zwei Sachen vielleicht zumindest mal erwähnen. Nämlich einmal gibt es noch einen Pre-Launch-Bericht. Das heißt, wenn ich ein Update jetzt hochgeladen habe, dann kann ich einstellen, dass Google da schon mal drüber testet und es in ihrer Device-Farm auf diversen Geräten startet. Und entweder mehr oder weniger willkürlich wild drauf rumklickt oder sogar nach einem definierten Testprotokoll die App so ein bisschen durchspielt. Und dann kriege ich eben so einen Pre-Launch-Bericht, wo zum Beispiel drinstehen kann, Achtung, auf einem Pixel 3 stürzt es immer ab. Willst du wirklich diesen Release so veröffentlichen? Das ist das eine. Und das andere hatten wir eben kurz angeschnitten. Ich habe gesagt, es gibt neben den Staged-Rollouts noch die Release-Tracks. Das heißt, es gibt einen Produktiv-Track, der ist so, wie wir es eben beschrieben haben. Das heißt, da kann ich einen Release machen, der an alle User geht. Und dann gibt es aber noch einen internen Track, einen Alpha-Track und einen Beta-Track. Im internen Track kann ich die App bereitstellen für meine eigenen Mitarbeiter zum Beispiel, also wirklich eine interne Release-Candidate zum Beispiel machen.
Wie kommen die Mitarbeiter dann da dran?
Die trage ich in eine Liste ein oder lade sie ein über einen Link.
Und dann können die das über den Play Store runterladen oder wie kommen sie dann an die APK dran?
Achso, das meinst du? Ja, das geht über den Play Store. Ich kann auch, wenn ich das nicht will, kann ich auch Firebase nutzen, um eine APK zu verteilen für Testrunden oder so.
Haben wir das schon mal gemacht, aus dem Play Store raus, dieses Internal Testing? Oder ist das auch relativ neu?
Das gibt es schon eine ganze Weile, haben wir aber nie benutzt.
Okay.
Und dann gibt es noch Alpha und Beta. Der Unterschied ist, dass Alpha geschlossen ist. Das heißt, da gibt es definierte User, die eben eine Alpha-Version bekommen wollen. Und bei Beta kann einfach jeder teilnehmen, der möchte. Also ich kann im Play Store, das hat man vielleicht schon manchmal gesehen, bei manchen Apps steht dann da, ich möchte an dem Beta-Programm teilnehmen, dann kommt dann eine kleine Warning, Achtung, da können Updates released sein, die nicht ganz so stabil sind. Aber wenn ich das will, kann ich da ein Opt-in machen und dann kriege ich eben die Beta-Version schon ein bisschen früher.
Ich hätte nochmal eine Nachfrage zu dem Pre-Launch-Report.
Mhm.
Haben wir den schon mal aktiv genutzt? Also ist da schon mal irgendwas aufgetreten, wo wir gesagt haben, ah gut, dass Google da drüber gerödelt ist, jetzt wissen wir, wir releasen die Version nicht?
Ja, ist schon vorgekommen. Also gerade weil man dieses, wo er mehr oder weniger auf eigene Faust ein bisschen wild rumklickt, das kriegt man eigentlich for free, also das macht er automatisch, ohne dass man irgendein Setup betreiben muss. Und da ist schon mal irgendwie aufgefallen, dass es mal irgendwo gecrashed ist oder so.
Okay.
Ja.
Ich meine nämlich, wir hätten uns schon mal in irgendeiner Folge, Sebi, auch darüber unterhalten, über diese Monkey-Testing, was automatisch im Play Store funktioniert. Und ich meine, irgendwann zufällig reingeguckt hat und bei 4Pix das Besondere oder das Beeindruckende war, dass er mehrere Level gelöst hat durch Monkey-Clicking. Also es ist dann, glaube ich, also es muss ein bisschen mehr sein als nur wild drauf rumklicken, sondern auch gucken, ob irgendeine Veränderung passiert, wenn ich was klicke. Aber war damals sehr fasziniert davon, dass der wilde Affe Rätsel gelöst hat.
Ja. Also es ersetzt natürlich kein Testing, aber ich glaube, es ist ganz nett, nochmal so ein Sicherheitsnetz. Gerade wenn auf irgendeinem speziellen Device irgendwas komisch aussieht. Wobei man sich dafür natürlich die Screenshots anschauen müsste. Aber zumindest Crashes würde er automatisch detekten. Genau, also das wäre eigentlich das zum Thema Qualität. Wobei da ja auch noch ein bisschen reinzählt die Bewertungen, die die User abgeben können. Also sowohl ihre Sternebewertungen als auch die Texte, die sie schreiben können. Die kann ich natürlich auch alle schön sehen und auch ganz nett aufbereitet. Sprich, Trends kann ich sehen, also wie viele Sterne kriegt welches Update und wie ist da der Zeitverlauf. Er macht auch sowas wie, dass er die Texte übersetzt und sogar versucht, so eine gewisse Quintessenz rauszuziehen. Also wenn zum Beispiel viele User beschweren, dass die App oft hängt oder so, dann würde er das mir anzeigen, dass das Thema Hängen oft auftaucht oder zu viel Werbung oder so. So Schlagwörter kann er extrahieren. Ja, und da kann man tatsächlich sogar drauf antworten. Ich weiß nicht, geht das bei iOS auch? Also ich kann auf eine Bewertung reagieren und schreiben, hey, danke für den Fehler, wir haben es gefixt, probier es doch nochmal aus oder sowas in der Art.
Ja, ich wollte gucken, ob ich das mit Beispielen nochmal hinterlegen kann, was Anselm gerade erzählt hat, wieder am Beispiel von vier Bilder ein Wort, ein Topic, was zusammengefasst wird unter dem Thema Zeit, wo sehr viele positive und sehr viele negative drin sind. Das wahrscheinlich das Positive ist, dass man sich super schnell die Zeit vertreibt und man viel Zeit in der App verbringen kann, das sind die Positiven. Und ich würde vermuten, dass oft die Werberezensionen öfter mal das Wort Zeit drin haben und deswegen das auch ein bisschen negativ noch behaftet ist.
Ich glaube, das gibt es dann bei Apple nicht.
Nee, das gibt es bei Apple nicht. Das ist richtig. Das
ist traurig.
Gut, so. Also das heißt, wir haben jetzt auch Reviews bekommen, wissen einigermaßen, ob unsere App crasht, weil wir die Crash-Reports bekommen, können die App langsam ausrollen. Was brauchen wir noch?
Du hattest ja Screenshots gesagt zum Beispiel. Und ich habe ja meistens dann nur ein Android-Gerät in einer Größe.
Dann machst du entweder Screenshots auf dem Simulator in der Größe, die du haben willst. Oder es sind keine echten Screenshots und du lässt sie vom Design machen und auch vielleicht ein bisschen anreichern, je nachdem. Dann gibt es natürlich noch so, du kannst zum Beispiel ein Video hochladen, wenn du das willst, wo die App sich ein bisschen zeigt. Natürlich einen Beschreibungstext. Bei einem Update auch einen Update-Text. Alles, was du im Play Store siehst, kannst du in dieser Oberfläche hinterlegen.
Und das muss ich wahrscheinlich auch für alle Sprachen machen.
Das darfst du für alle Sprachen machen.
Okay, und Icons?
Kannst du auch im App Store hinterlegen. Das Icon, was dann auf dem Gerät sichtbar sein wird, ist aber in dem APK mit drin.
Und die können unterschiedlich sein?
Die können unterschiedlich sein. Was aber noch ganz spannend ist, ich kann die kompletten Metadaten A/B testen. Also ich kann sagen, ich hinterlege mal ein anderes App-Icon und zwar für 50%. Und dann kann ich messen, wie viele Leute klicken denn in welcher Variante tatsächlich auf Installieren, nachdem sie den Play Store-Auftritt gesehen haben. Und das nutzen wir, glaube ich, auch oder haben es zumindest phasenweise relativ intensiv benutzt, um einfach zu iterieren, welche Screenshots funktionieren besser, welche Beschreibungstexte funktionieren besser, welches App-Icon funktioniert besser.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, was man da rausholen kann. Man würde ja denken, ne, so ein App-Icon, wenn es sich jetzt nicht wahnsinnig ändert oder wenn es nicht komplett was anderes oder so, hat es nicht so einen Rieseneinfluss, aber ich hatte letztens in der Präsentation irgendwo auch nochmal eine Folie gesehen, wo so die einzelnen Bereiche eines Play Store-Auftritts sind und welcher Bereich wie viel Prozent Uplift in der Conversion Rate letztendlich beinhaltet. Und das Icon, wenn ich mich richtig erinnere, waren irgendwie 18%. Das heißt, man kann das um 18% steigern, dass wenn einer auf die Seite kommt und ja, wie viele es dann am Ende installieren, eben massiv durch das Icon das beeinflussen.
Das Instagram-Icon hochladen, bumm.
Gute Überleitung zu Sicherheit und einfach Zeug hochladen. Weil du hast ja eben gesagt, ich lade das Ding hoch, ein paar Stunden später ist online.
Ja.
Was gibt es denn da für Sicherheits? Gibt es irgendwelche Sicherheitsmechanismen? Gibt es irgendwann, dass Google sagt, hey, das darfst du nicht? Müssen User das erst reporten? Darf ich jeglichen Mist erstmal hochladen? Welche Richtlinien gibt es so ein bisschen, an die ich mich halten muss?
Also es werden auch diverse Sachen automatisiert überprüft. Zum Beispiel, wenn Google quasi identifiziert hat, dass gewisse Werbe-SDKs Sicherheitslücken haben oder so, dann kann man keine Version mehr hochladen mit dieser Version. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob gerade ein Mensch bei Google ein Review macht, so wie bei iOS. Glaube nicht, aber ich meine mal irgendwie gelesen zu haben, dass sie so ein bisschen in die Richtung eine Offensive starten wollen, weil ja immer mal wieder auch so News irgendwie durch die Szene flattern, dass es irgendwelche Malware in den Store geschafft hat. Und dann auch mit relativ vielen Downloads erstmal da war, bis es irgendwann Google gemerkt hat oder entsprechend Leute es reported haben. Das heißt, ich glaube, es ist nicht ganz so krass wie bei iOS, dass wirklich Menschen sich alle Versionen und auch alle Updates anschauen. Aber sie sind dran, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Stand ist, ob es inzwischen Menschen machen oder stichprobenartig Menschen machen. Ich weiß nicht ganz genau.
Was muss ich denn jetzt eigentlich alles eintragen, wenn ich das hochlade? So Datenschutzbedingungen muss ich eintragen?
Ja, genau. Du musst natürlich zustimmen, dass du den Policies entsprichst und du musst zustimmen, dass du zum Beispiel die Advertiser-ID nicht irgendwie komisch verwendest, so wie du es nicht darfst. Du brauchst eine Datenschutzerklärung. Irgendwelche Exportbestimmungen musst du einhalten, was Verschlüsselung angeht. Ah, was vielleicht noch wichtig ist, du musst eine Inhaltseinstufung machen. Geht inzwischen so, dass man einen relativ detaillierten Fragebogen ausfüllt, ob man zum Beispiel Alkohol erwähnt und in welchem Umfang und Tabak und Gewalt und solche Sachen. Und anhand dieses Fragebogens kann dann Google tatsächlich sehr gezielt in jedem Land das ein bisschen unterschiedlich machen. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Details. Also ich kann irgendwie sagen, die ist designed for kids, designed for families und sowas, aber müssen wir nicht auf jeden Punkt jetzt unbedingt eingehen.
Jetzt fällt mir gerade ein, wie ist das da mit diesen Instant-Ausprobierdingern? Muss ich die da auch hochladen?
Ah, guter Punkt. Ich kann Instant-App nennt sich das. Das ist eine sehr abgespeckte Version von meiner eigentlichen App, die der User ohne tatsächliche Installation sozusagen ausprobieren kann. Also zum Beispiel kann ein Link im Internet auf diese Instant-App zeigen, sodass, wenn ich auf den Link klicke, ich automatisch in die Instant-App komme, wenn ich das erlaubt habe, aber ohne, dass die tatsächliche App runtergeladen werden muss. Also statt meiner 50-Megabyte-App habe ich dann nur eine 5-Megabyte-Instant-App, die er quasi on the fly installiert und die er dann auch, wenn ich das möchte, on the fly in die echte App umwandeln kann. Ich habe dann so eine Preview und da kann dann irgendwo ein, okay, ich möchte jetzt die App tatsächlich haben, drück da drauf und dann kriege ich die volle App.
Eine der Sachen, die tatsächlich die Instant-Apps noch ein bisschen uninteressant macht, ist aktuell, dass das ein Opt-in-Modell bei Google ist. Das heißt, man muss explizit in den Einstellungen, also wenn man Android-Handy im Play Store in die Einstellungen geht, hat man irgendwie die Option, dass man Instant-App-Experiences sehen möchte. Und erst dann hat man überhaupt die Option, wenn man auf so einem Eintrag ist, auf Try Now oder jetzt Demo, jetzt ausprobieren zu klicken. Und ich meine, das bewegt sich so in dem Prozentraum um die 5%, die das tatsächlich aktuell aktiviert haben. Ist also noch nicht so das Mega-Feature. Kann natürlich sein, dass jederzeit Google sich dazu entscheidet, den Switch umzuschalten, ist für alle standardmäßig auszurollen. Ich habe nicht, ehrlich gesagt, nicht ganz verstanden, warum das nicht so ist. Warum sie da so diesen Weg gehen. Ob sie einfach noch nicht so überzeugt sind von dem Feature oder was genau das ist. Wir haben jetzt eigentlich schon unsere App da hochgeladen, haben die signiert, haben irgendwelche Crashes, die wir sehen können.
Hoffentlich nicht so viele.
Hoffentlich nicht so viele Crashes, können die Reviews lesen, all das, was es gibt. Was gibt es noch im Play Store, über das wir reden müssten, Anselm?
Also mal angenommen, die App ist jetzt da und hat so die ersten paar User, dann wird es vielleicht spannend, dass ich die noch ein bisschen pushen will, noch ein bisschen wachsen lassen will. Zum Beispiel ein bisschen Nutzer einkaufen. Also selbst das kann ich dann im Play Store sehen. Da gibt es dann entsprechende Akquisitionsberichte, wo ich zum Beispiel sehe, wie kommen denn die User in die App? Also kommen die irgendwie organisch, indem sie gewisse Suchbegriffe eingegeben haben? Und wenn ja, welche? Oder kommen sie über irgendwelche Werbekampagnen, die ich vielleicht geschaltet habe? Auch das kann ich alles in der Oberfläche sehen.
Mhm. Vielleicht, um das noch ein bisschen mit ein, zwei Zahlen aus dem 4-Bilder-ein-Wort-Reich zu untermauern. Also beispielsweise sieht man, den Moment, wenn einer auf den Play Store-Eintrag kommt, das sind hier die sogenannten Store Listing Visitors, und dann die Conversion Rate zu Leuten, die es zum allerersten Mal installieren. Und die liegt, egal jetzt mal aus welcher Quelle sie kommen, liegt sie bei FourPixOneWord bei 27%. Also knapp ein Drittel der Leute, die auf den Eintrag gehen, installieren sie da tatsächlich auch danach noch. Mhm. Und dann sieht man noch, wie viele davon am Ende auch ein Produkt kaufen, ein In-App-Produkt kaufen und wie viele dann erneut eins kaufen.
Mhm. Und ich glaube sogar die Retention-Werte für die ersten 1 bis x Tage kann ich dann sehen, aufgesplittet nach den jeweiligen Kanälen.
Mhm. Und was auch bei der Suche, da ist Google ja generell ganz cool drin, die Leute, die über die Suche auf die Produktseite kommen, kann man eben auch ganz genau sehen, welche Suchbegriffe für den meisten Traffic verantwortlich waren, kann vielleicht dann auch noch ein bisschen anpassen, was man für Texte hat, was man für Keywords hat, um das ein bisschen genau in die Richtung zu bringen. Und auch hier sehe ich gerade interessant, dass wir sehr viele Klicks auf die Seite bekommen bei dem Keyword Offline-Spiele. Bei vier Bilder ein Wort.
Oh, dann ist das ein wichtiges Feature wohl.
Ja, und Ansem sagte ja auch User Acquisition, das heißt, wenn man auch Geld ausgeben möchte, um User in die App zu holen, ist Google natürlich auch ganz gut mit den eigenen Produkten verknüpft. Das heißt, Google Ads, Kampagnen, die eine Alternative, eine der großen Alternativen zu den Facebook Audience Network ist, ist auch direkt verknüpft. Das heißt, man kann dann direkt im Play Store ansehen, ob sie über den Kanal der Google Ads kamen und über welche Kampagne.
Genau, und natürlich sehe ich auch den Gegenpart. Also wenn ich nicht Geld ausgeben möchte, um User reinzuholen, sondern eben User schon habe und über die ein bisschen Geld verdiene, dann kann ich auch das sehen. Aber ich glaube, im App Store wahrscheinlich nur bezogen auf In-App-Purchases und Subscriptions.
Mhm.
Also eventuelle Werbeumsätze würde ich in dem jeweiligen Werbenetzwerk wahrscheinlich nur sehen, oder Dennis?
Ja, Werbenetzwerk oder eben, wenn man es irgendwie schafft, selbst dann zu aggregieren in einem eigenen Tool. Da hat man eine Folge mit Easy darüber, Monetarisierung. Da reden wir ein bisschen genauer darüber, wie wir genau auf die einzelnen Umsätze kommen.
Mhm.
Cool. Anselm, gibt es noch irgendwas, was wir wissen müssen rund um das Thema Play Store Publishing?
Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass es eine ganz nette Userverwaltung auch noch hat. Das heißt, wenn ich in einem Team mit 3 Leuten arbeite oder so, kann ich die alle in einen Account zusammen verknüpfen und auch mit entsprechenden Permissions versehen. Zum Beispiel, wenn es ein Support-Team gibt, was eben nur auf die Bewertung antworten soll, oder wenn es ein Content-Team gibt, was eigenständig die Metadaten, also die Screenshots und so, ändern darf, dann kann ich die alle in den Account einladen und auch mit Permissions versehen, sodass sie nur das dürfen, ohne etwas anderes kaputt machen zu können oder zu wollen. Ansonsten, ich glaube, so als Überblick haben wir alle Bereiche so ein bisschen berührt. Oder fällt dir noch was ein, was ihr noch einsetzt?
Ich denke nicht, nee. Das dürften alle, ich meine, in alle Themen könnte man jetzt nochmal deutlich tiefer reingehen und sich in die einzelnen Details da reinfrickeln, was es noch an Statistiken und sonstigen Zahlen gibt. Aber ich glaube tatsächlich so, wie kriege ich eine App in den Play Store? Was sind die wichtigen Schritte? Was muss ich machen und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Haben wir, glaube ich, ganz gut abgedeckt.
Mhm.
Wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema, könnt ihr uns gerne schreiben auf Twitter oder per Mail. Und dann wünschen wir euch noch eine fabelhafte Woche. Bis nächsten Freitag. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.